Direct-to-Talent-Erfolgsgeschichten. Der Podcast, in dem du von konkreten Stories im Recruiting und Retention profitieren kannst. Ich bin Clara.
Und ich bin Lars. Und wir sprechen mit HR-Entscheiderinnen über ihre ganz konkreten Fuck-Ups und Learnings. Meine Highlights aus dem heutigen Podcast mit Steffen Buch, Chief People Officer bei Canby. Unser Thema: Talentakquise an unattraktiven Standorten. Ein breites Feld. Da geht es um Schichtpläne für Gehörlose, Alleinerziehende bis hin zu individuellen Lebenspaketen im Bereich White Collar, ebenfalls an unattraktiven Standorten. Warum kann Steffen das alles? Weil er nicht nur bei Canby seine Erfahrungen gesammelt hat, sondern auch bei Beamery, Fissmann, Zalando, Bundeswehr und er einen unglaublich großen Erfahrungsschatz mitbringt. Hört rein!
Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge der neuen Podcast-Staffel Direct to Talent Erfolgsgeschichten. Lars und ich sitzen hier in unserem Podcast-Studio und wir freuen uns wie Schneekönige, dass es losgeht mit der Staffel, mit der dritten Staffel. Und für die erste Folge haben wir uns was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar geht es um ein Thema, das oder bei dem ganz viele HR-Verantwortliche mitkämpfen, und zwar die richtigen Talente gewinnen und das an unattraktiven Standorten.
Ja, und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen und ich bin froh, dass Steffen zugesagt hat. Wir haben uns schon vor langer Zeit kennengelernt, tatsächlich schon da bei der Station vorher. Da hat Steffen bei Fissmann gearbeitet und da haben wir viel Innovation angeschoben. Das hat schon großen Spaß gemacht. Jetzt macht Steffen was anderes, das kann er viel besser erzählen als ich selber. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist, lieber Steffen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns einmal ein paar Insights zu teilen.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für das Intro und ich freue mich natürlich auch, hier zu sein. Ist immer schön, bei euch hier in Köln im Büro sein zu dürfen.
Super, das freut mich. Ich überlege mir immer eine Frage, was würde ich denn gerne wissen wollen, wenn ich Zuhörerin in dem Podcast bin. Ne? Und mir wurde letztens die Frage gestellt, Lars, wenn du auf die Welt guckst, da gibt es ja Pioniere, Siedler und Städtebauer, wo würdest du dich da einsortieren? Und ich fand die Frage eigentlich smart, weil man dann immer ganz gut mappen kann, was erzählt derjenige und wie gut passt das dann in meine Realität?
Ja, also ich müsste mich da zwischen dem Städtebauer und dem Pionier entscheiden. Der Pionier deshalb, weil es mir auf jeden Fall Spaß macht, neue Dinge auszuprobieren. Und auch im beruflichen Bereich, wir werden ja dann gleich über das Thema Recruiting sprechen, da neue Dinge zu machen, das ist auf jeden Fall eine meiner Leidenschaften. Umgekehrt macht es mir dann aber auch Spaß, Dinge nachhaltig zu etablieren und aufzubauen. Ja? Das heißt, wenn du mich so ganz direkt fragst, vielleicht ein bisschen mehr Pionier als Städtebauer.
Perfekt. Das ist eine sehr gute Kombination. Ich bin noch deutlich mehr Pionier, deswegen schmerzt es manchmal, wenn ich Städte bauen darf, aber ich glaube, das ist eine super Mischung.
Steffen, als wir den Podcast vorbesprochen haben, da hast du mir erzählt, dass dich beim Gewinn von Talenten eine Sache ganz besonders bewegt. Und zwar, die häufig auch noch nicht so richtig mitgedacht wird. Und zwar herauszufinden, was die Person ganz persönlich bewegt und darauf auch das Angebot anzupassen vom Unternehmen und eben nicht nur so diese klassischen Unternehmensbenefits aufzuzählen. Magst du die Anekdote, die du mir erzählt hast, vielleicht hier nochmal erzählen?
Sehr gerne. Also ich erinnere mich an eine Einstellung, die ich für Fissmann gemacht habe. Und wer das vielleicht nicht weiß, Fissmann hat das Hauptquartier in Allendorf, das ist in Nordhessen, relativ weit weg vom Schuss. Und ich hatte einen Kandidaten aus Berlin, der sich auf eine Stelle in Allendorf beworben hatte. Und am Anfang, um so ein bisschen das Eis zu brechen, fragt man natürlich ganz klassisch, wie war die Anreise etc. Und ich erinnere mich daran, dass ich die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, was sich der Kandidat für sein Leben vorstellt. Was ist das Hauptziel in seinem Leben? Und die Antwort des Kandidaten war, dass er gesagt hat, eigentlich, ich habe jetzt 3 Kinder, ich habe eine Frau, eine glückliche Familie. Mein größter Traum wäre es, ein Haus irgendwo mit einem kleinen Garten zu haben, wo ich mit meiner Familie leben kann. Pause. Und dann sagte er mir, aber das werde ich mir nie leisten können. Mhm. Und ich habe den Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, bin ich durch ein Dorf in der Nähe von Allendorf gefahren und habe so ein Schild gesehen, Baugrundstücke zu verkaufen. Der Quadratmeter, ich meine, das waren 59 Euro und pro Kind 10% Rabatt.
Ja. Ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, also bei uns können Sie sich das leisten, ja, und habe eben dieses Angebot weitergegeben. Und schlussendlich, der Kandidat hat bei uns unterschrieben und hat ein Haus in der Nähe von Allendorf gebaut und lebt da jetzt mit seiner Familie.
Schöne Geschichte. Also schöne Geschichte, weil das so ein super Praxisbeispiel ist von Dingen, über die ich oft mit unseren Kunden rede, weil ich sage, es geht nicht nur um den Job bei euch, es geht, wir nennen das manchmal das Lebenspaket. Ne?
Genau.
Und das war ja im Grunde das Ziel. So, er wollte ein Haus und in Berlin natürlich undenkbar, aber mit 3 Kindern und dann 3x10 Rabatt in Allendorf ist doch super. Dann ist das genau das Paket, was er gesucht hat in dem Moment.
Und ich meine, ich kann das total unterstreichen, wenn wir im Endeffekt so eine Beziehung Unternehmen und Kandidat uns anschauen, dann ist ja aus Unternehmenssicht immer der Wunschkandidat jemand, der sich voll für die Firma aufopfert und hingibt und die persönlichen Belange hinten anstellt und die der Firma nach vorne.
Ja.
Aus Kandidatensicht ist es vielleicht genau umgekehrt. Ja? Das heißt also, ich wünsche mir einen Arbeitgeber, der Verständnis für meine persönlichen Belange hat, der auch zurücksteckt, wenn vielleicht bei mir in der Familie mal jemand krank ist.
Hm.
Und ganz oft wird überhaupt nicht versucht, diese beiden Welten zusammenzubringen. Ja? Also ganz oft findet dieses Gespräch auch überhaupt nicht statt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Und wie können wir da eine Win-Win-Situation rausschaffen? Und ich habe festgestellt, wenn man dieses Erwartungsmanagement auch gerne schon direkt im Hiring-Prozess führt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine nachhaltige Beziehung dann zwischen Unternehmen und Kandidaten herbeizuführen, viel, viel höher ist.
Und wie schaffst du das herauszuhören, was die Person wirklich bewegt? Ne? Also eine Frage hattest du jetzt als Beispiel genannt, so was im Intro, ich weiß gerade nicht mehr den genauen Wortlauf. Wie machst du das sonst in Gesprächen?
Also es ist natürlich eine Kombination aus gut zuhören, was man so oder so in Interviews als Interviewer machen sollte. Und es ist aber auch irgendwo, die Persönlichkeit fließt da natürlich mit rein. Ja? Also habe ich jetzt, wenn ich beispielsweise einen Kandidaten oder eine Kandidatin vor mir habe und ich weiß, dass sie in einer Beziehung ist oder er in einer Beziehung ist, ist das der dominante Part der Beziehung oder der devote Part der Beziehung? Dementsprechend weiß ich auch gegebenenfalls, um diesen Kandidaten zu bekommen, muss ich auch mit der Frau sprechen. Ja, oder ich muss auch die Frau mit einbeziehen in dieses, oder den Mann mit einbeziehen.
Ja.
Ja. Das heißt also, es ist auf der einen Seite sehr gut zuhören, auf der anderen Seite aber eben auch die Persönlichkeit damit einzubeziehen und dann zu überlegen, was sind die richtigen Schritte oder was ist wirklich das, was den Gegenüber treibt. Und ganz oft sind so diese kleinen Bemerkungen, die einen zum Ziel führen. Also wenn jemand beschreibt, ich wünsche mir irgendwie mal ein Haus zu haben, mit meinen 3 Kindern da zu wohnen, ja, daraus kann ich nichts nehmen. Aber dann diese Pause, aber das werde ich mir nie leisten können.
Mhm.
Das ist der Startpunkt für mein Gespräch. Ja,
ja, und da macht es bei uns auch wieder Klick. Wir gehen ja oft raus und sagen, Recruiting ist eigentlich wie Sales. Und es gibt ja ganz verschiedene Sales-Ansätze. Aber ein Sales-Ansatz, den ich für sehr sinnvoll erachte, ist der Ansatz des Gap-Selling. Und der macht genau das. Der sagt, wo bist du denn heute, ne? Wo ist dein Status und wo möchtest du in der Zukunft hin?
Ja.
Und dann kann man gucken, ob man die Lücke schließen kann. So, das kann man vertrieblich anwenden, aber das ist natürlich im Recruiting genau das Gleiche. Und da gilt es auch, oft mal eine Pause zu machen und einfach mal zu sagen, kurz mal ruhig sein und dann kommt der Moment, wo rauskommt, das hätte ich gerne in der Zukunft und darauf einzugehen. Ne?
Absolut. Und vielleicht, was ich auch gerade für die höheren Positionen, die Top-Positionen sagen kann, das sind ganz oft Kandidaten, die auch ein sehr hohes Anspruchsverhalten an sich selbst haben. Ja, das heißt also, sie sehen sich selber als diejenigen, die sehr hart arbeiten, die lange Zeit arbeiten, die sich privat wenig gönnen. Ja, das ist ganz oft das Mindset. Und in dieses Mindset passt es eigentlich überhaupt nicht rein, sich dann zu überlegen, wenn ich für einen Job beispielsweise eine Zweitwohnung mir holen muss, wie gestalte ich die, dass ich mich da wohlfühle?
Ja.
Ja? So, das ist nicht in deren Selbstverständnis drin. Das heißt, für viele ist es dann so ganz normal, ich habe hier irgendwo ein möbliertes Zimmer, das sieht nicht schön aus, das ist irgendwie nicht nett eingerichtet, aber ich bin ja nur hier irgendwie, um zu schlafen. Und dieses ich bin ja nur hier, um zu schlafen, führt mittelfristig, langfristig einfach ganz oft zu Unzufriedenheit.
Klar. Mhm.
Und ich ermutige dann da auch einfach immer Kandidat, Mensch, überleg doch, wie du das wie du das für dich auch optimierst. Ja? Bring doch deinen Partner und deine Kinder mal für ein Wochenende hierher, schaut euch die Region an. Und vielleicht ist es dann nicht das möblierte Zimmer irgendwo im Tiefparterre, sondern die Zwei-Zimmer-Wohnung, die schön eingerichtet ist, wo man vielleicht auch mal dann in der Region mit der Familie ein Wochenende verbringen kann. Oder wo, wenn Schulferien sind, dann die Kinder 2 Wochen Osterferien oder was dann direkt mit an dem Standort sind und man dann abends ein Familienleben hat etc.
Jetzt war das eine sehr glückliche Fügung, dass genau in Allendorf da günstiges Bauland mit Kinderrabatt zur Verfügung stand. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der diesen Podcast hört, sagt, ja gut, bei mir am Standort gibt es sowas aber nicht. Was hast du denn noch so für andere Beispiele, wie du Talente überzeugen konntest an weniger attraktiven Standorten? Fällt dir da noch was anderes
Absolut.
Ein?
Absolut. Also wenn man in der Anbahnung ist und vielleicht dann im Bereich zweites, drittes Interview, dann kommt ja dann irgendwann die Frage meistens auf, gerade wenn dann ein Umzug ansteht oder wenn eine zweite Wohnung genommen werden muss, wie machen wir das, wie sieht es mit Homeoffice aus, wie ist mobiles Arbeiten möglich? Mhm. Und ich mache die Erfahrung, dass ganz viele meiner Kollegen als Personalchefs klare Vorgaben haben. Die sagen, du musst 4 Tage vor Ort sein, 1 Tag kannst du von zu Hause arbeiten oder in irgendeiner anderen Ratio. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich den Kandidaten eigentlich immer sage, hören Sie zu, auf Ihrer Position ist es mir jetzt erstmal wichtig, dass Sie den zukünftigen Job gut verstehen und verstehen, welche Anforderungen an Sie durch diesen Job gestellt werden. Und dann machen Sie sich einfach Gedanken, wie Sie das unter einen Hut bekommen und kommen mit einem Vorschlag auf mich zu. Und das sind total flexible und gute Lösungen bei rausgekommen, wo ich einfach noch nie drüber nachgedacht habe oder die wir auch so nie angeboten hätten. Ja? Und das sind ganz oft Kleinigkeiten. Also ich erinnere mich mal, auch bei Fissmann haben wir jemanden eingestellt, der international viel unterwegs sein musste, seinen Wohnort mit der Familie in der Nähe von München hatte. Und für den war es dann einfach total okay, dass er, wenn er die Zusage hat, dass er seine Dienstreisen von München aus starten kann. Ja, dass ihm das im Endeffekt schon das an Flexibilität gibt, um Familienleben und berufliche Erfordernisse unter einen Hut zu bringen.
Verstehe ich. Jetzt hast du ja in deinem neuen Job bei Cambi eine ganz andere Herausforderung. Die Leute können wahrscheinlich, gerade in der Pflege, also ich weiß gar nicht, ob alle Hörerinnen Cambi kennen, kannst du ja vielleicht noch kurz was zu sagen, aber für die Gesamtgesellschaft total wichtiger Job, die Pflege zu unterstützen und dabei zu helfen, den Menschen, die bedürftig sind, kenne ich gerade aus dem privaten Umfeld, extrem wichtig. Die Leute müssen ja vor Ort sein, die arbeiten ja sozusagen an den Menschen, die sie betreuen. Da ist natürlich Homeoffice wahrscheinlich schwieriger. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle. Aber vielleicht hast du da noch eine
Idee. Also auch, ich kann 1-2 Sätze vielleicht zu Cambi sagen. Also Cambi ist ein Startup im Bereich der ambulanten Pflege. Wir sind mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg unterwegs, haben rund 1000 Pflegekräfte, die bei uns angestellt sind. Und sind damit der 5. größte ambulante Pflegeanbieter in Deutschland. Die Pflege ist wirklich eine richtige Herausforderung. Mhm. Ja, denn zum einen haben wir natürlich da auch den Fachkräftemangel. Zum anderen haben wir da aber natürlich diese Situation, ich mache das mal nächste Woche fertig, geht nicht.
Ja.
Ja? Also ich mache das mal nächste Woche fertig bedeutet, dass ein Kunde nicht aus dem Bett morgens gekommen ist oder nicht versorgt wurde etc. Also das ist einfach das No-Go. Das heißt, es ist ein extremer Stress da. Wenn wir uns jetzt über oder die Qualität des Arbeitsplatzes Gedanken machen, und das haben wir bei Cambi gemacht, kommt es darauf an, dass wir wollen einfach ein Zeichen setzen und einmal durch den Einsatz von Technik mehr Freiraum und mehr Zeit und Flexibilität schaffen. Denn so ein Pflegerhythmus, der ist normalerweise sehr gut durchgetaktet. Das heißt, ich steige als Pflegekraft in mein Auto, fahre zum Kunden, versorge den Kunden unter Zeitdruck, fahre zum nächsten Kunden und so weiter. Ja, so sieht eigentlich mein Tag in der ambulanten Pflege aus. Wie wir versuchen, da entgegenzuwirken, ist mit dem Quartiersgedanken. Was verstehen wir unter einem Quartier? Ein Quartier ist für uns eine Kombination aus einem mobilen Pflegedienst oder einem ambulanten Pflegedienst, Senioren-WGs und ganz häufig haben wir auch noch Tagespflegen dann dort vor Ort. Und wir haben die Erfahrung gemacht, also gerade in Brandenburg, wenn wir diese Quartiere smart aufbauen heißt, die einzelnen Services miteinander verknüpfen, dann schaffen wir beispielsweise so, dass der ambulante Pflegedienst in der Senioren-WG den Tag verbringt und dort die Pflege erbringt. Ja, das heißt, es fallen die Fahrzeiten schon mal weg. Das heißt, ich habe mehr Zeit, mich mit den Senioren auseinanderzusetzen. Ich kann mehr Zeit am Kunden einfach verwenden. Dann kommt noch was weiteres dazu, wenn ich jetzt bei Oma Erna das Bad aus den 60ern habe und dort die Versorgung stattfindet, ist das natürlich körperlich ungleich anstrengender, wie wenn das in der modernen Senioren-WG stattfindet, wo ich ein barrierefreies Bad habe, wo ich Hilfsmittel zur Verfügung habe, wo ich mit dem Rollstuhl bis ans Waschbecken oder in die Dusche fahren kann. Und auch so schaffen wir es einfach da, den Arbeitsplatz und die Qualität am Arbeitsplatz zu erhöhen. Und das ist, woran wir arbeiten, dass wir hier wirklich der Branchenprimus werden im Bezug auf Qualität des Arbeitsplatzes.
Ja.
Das heißt, du sagst, einerseits durch den Einsatz von Technologie und Hilfsmitteln schafft ihr es, diese Zielgruppe zu überzeugen. Und durch die Reduktion von Anfahrtzeiten, durch diese Senioren-WG, das sind so Benefits, die Zielgruppe überzeugen.
Ja, absolut. Und vielleicht zu dieser Technologie. Wir müssen uns vor Augen halten, wenn heute eine Pflegekraft in der Pflege arbeitet, dann muss sie ungefähr 40% ihrer Zeit aufwenden, um Administration zu machen, um Abrechnungen gegenüber Krankenkassen zu machen, um Berichte auszufüllen etc. Das ist der Punkt, wo bei uns die Technik reinkommt, wo wir viele Sachen einfach automatisiert haben, wo wir auch große Teile der Abrechnung automatisiert haben. Und wir sind dann auch in der Lage, diese Zeit zurückzugeben, ja, okay, an die Pflegekraft. Und dann kommt noch ein Umstand dazu, wenn man sich mal mit Pflegekräften unterhält und fragt, warum bist du Pflegekraft geworden? Dann kommt immer dieses, ja, ich liebe das, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Und es ist noch nie, dass mir einer gesagt hätte, weil ich das cool finde, Abrechnungen zu machen.
Ja. Ja?
Also das ist halt auch so eine Persönlichkeit, so eine Typsache. Also das System bei uns ist so aufgebaut, dass wir Pflegekräfte in einen Bereich reinzwingen, den sie überhaupt nicht machen wollen.
Ja. Ja, das finde ich einen wichtigen Ansatz, ne? Und auch häufig einer, den man übersieht. Ne? Es ist ja mal dieses Schreckgespenst, Technologie oder noch schlimmer so, oh Gott, künstliche Intelligenz. Und das bedeutet ja, dass uns das Möglichkeiten gibt. Wir wissen ja alle, wie viele Menschen uns fehlen werden. 3,7 Millionen Arbeitskräfte bis 2030. Das wird natürlich Bereiche wie Pflege voll betreffen. Und deswegen finde ich super, wie ihr da als Vorbereiter drauf zugeht und sagt, naja, wir machen den Arbeitsplatz einfach attraktiver. Wir bauen Hilfsmittel, damit Menschen zu uns kommen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Entscheidungsfaktor, gerade wenn wir jetzt bei dem Titel bleiben, an schwierigen Standorten, weil ihr werdet natürlich auch an Standorten rekrutieren, wo jetzt nicht ohne Ende Leute verfügbar sind. Ne?
Ja, absolut. Ich meine, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, das sehe ich jetzt schon an der Weiterempfehlungsrate. Also aktuell, ich meine, ihr seid ja auch Recruiting-Spezialisten, haben wir eine Weiterempfehlungsrate von rund 70%. 70% der Leute, die wir einstellen, kommen auf Empfehlung. Das zeigt ja natürlich schon, dass wir an manchen Stellen ein paar Sachen richtig gemacht haben. Darüber hinaus ist das aber auch kein Grund, sich auszuruhen. Also ich glaube, wir müssen hier kontinuierlich weiter vorangehen und einfach immer schauen, wie wir den nächsten Schritt und die nächste Verbesserung einführen können.
Ja, das wird total wichtig. Und auch die Weiterempfehlung, da ist die nächste Analogie zum Sales. Es Es gibt keinen besseren Sales-Kanal als Empfehlungen. Das folgt dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Ansatz zu sagen, wir empfehlen unseren Kunden, wo seid ihr heute, wo wollt ihr hin? Und das kann man da natürlich auch übertragen, ja, und auch vielleicht offen damit umzugehen. Was wir ja häufig erleben, ist, dass manche Unternehmen meines Erachtens immer noch dem Trugschluss hinterherlaufen, dass sie ihre Jobs viel zu blumig promoten. Die reden nicht Klartext. Ja. Ne? Da steht in der Stellenanzeige, wenn ich jetzt über Retail nachdenke, nicht drin, dass ich samstags arbeiten muss, dass ich viel stehen muss. Und das bringt natürlich gar nichts, das hinterm Berg zu halten. Dann ziehe ich ja im Endeffekt Leute an unter falschen Vorstellungen. Deswegen finde ich es viel smarter, wenn Leute sehr offen damit umgehen und sagen, ja, bei uns im Job ist es vielleicht nicht super, dass du samstags arbeitest. Dafür hast du unter der Woche einen Tag frei, den du dir aussuchen kannst oder was auch immer. Ne? Oder wir gleichen das aus mit einem anderen Benefit.
Absolut. Also kann ich nur unterstreichen. Ich bin wirklich ein absoluter Freund von Erwartungsmanagement von Anfang an. Ja, also in der Einstellungsphase, in der Phase, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Und wenn ich jemanden einstelle, und ich habe jetzt auch wieder die Situation, dass ich jemanden einstelle auf eine Teamlead-Position, wo ich weiß, dass einfach viel Arbeit ist, weil das Team noch nicht so gut aufgestellt ist, weil das noch nicht stabil ist, weil das noch nicht gesettelt ist. Ich gebe das natürlich mit. Ja? Und das ist einfach auch mein Rat an alle da draußen. Denn natürlich kann das passieren, dass der ein oder andere Kandidat abspringt. Aber schauen wir mal, die Realität wäre, dass dieser Kandidat, den ich dann vielleicht überzeuge, weil ich ihm irgendwas vormache, der wird so oder so gehen.
Klar. Ja?
Also den verliere ich dann halt ein halbes Jahr später oder so. Und dann habe ich eigentlich noch weniger gewonnen, wie ich habe mir dann teuer für 6 Monate eine Illusion gekauft.
Ja.
Jetzt haben wir ja dieses Thema Rekrutieren an unattraktiven Standorten. Und gerade in dem White-Collar-Beispiel, was du eben genannt hast, ging es ja viel auch darum, die Talente zu überzeugen, wenn sie einmal im Prozess sind. Aber viele Unternehmen strugglen ja damit, ja überhaupt erstmal Bewerbungen zu bekommen für diese unattraktiven Standorte, weil Talente oder potenzielle Arbeitnehmer eben an diesem Standort gar nicht suchen.
Ja.
Was würdest du empfehlen, beziehungsweise welche Erfahrungen hast du gemacht, um überhaupt erstmal ja diesen Standort auf den Radar der potenziellen Arbeitnehmer zu bringen?
Ja, verschiedene Möglichkeiten. Also das Thema Direct Sourcing ist natürlich schon ein gewichtiger Bestandteil. Das heißt, dass wir nicht nur warten auf die Bewerbungen, die bei uns eintrödeln, sondern auch aktiv auf Kandidaten zugehen. Meine Erfahrung ist die, dass wenn man aktiv auf Kandidaten zugeht und man sich ein bisschen Mühe gibt und im ersten Moment dieser Standortfaktor negativ genommen, dass man aber in aller Regel doch zu einem ersten Gespräch kommt, ja, wo man sagt, lass mich das doch einmal vorstellen. Ich glaube, wir haben eine super interessante Position, die auch für dich der logisch nächste Schritt wäre.
Ja. Ja?
Und dann bin ich da, dann habe ich den Fuß in der Tür. Und von da aus kann ich dann natürlich weitermachen. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, ganz häufig sieht man das ja auch in Stellenanzeigen, dass da eine Position ausgeschrieben ist und da sind dann einfach 2, 3 Orte dahinter genannt. Ja, also beispielsweise bei Fissmann, da hatten wir natürlich auch eine Deponance in Berlin und dann stand da Berlin, Allendorf oder noch irgendwie was anderes. Und dann habe ich die Bewerbungen, ja, und kann dann im Gespräch einfach auch erörtern, ob der sich eigentlich mit Fokus Berlin beworben hat, nicht doch. Ja, sich vorstellen könnte, einmal dass die Position mehrheitlich in Allendorf stattfindet. Ja.
Ja, okay, spannend. Also einerseits Active Sourcing, andererseits mehrere Standorte und vielleicht shiften. Das sind so deine 2 Learnings. Und wenn du jetzt nochmal übergreifend zusammenfassen würdest, White Collar versus Blue Collar, wenn ich das jetzt mal so schwarz-weiß, ich weiß, es gibt noch mehr, aber wenn wir es jetzt mal uns die Welt einfacher machen, als sie ist, was sind so die Top-Sachen, die White-Collar überzeugen würden, an einem unattraktiven Standort zu arbeiten und die Blue-Collar?
Ja, also auf White-Collar bezogen ist es das individuelle Abholen. Ja? Ich brauche die maßgeschneiderte Lösung für den einen Kandidaten. Bei Blue-Collar geht es mehr darum, um strukturell Rahmenbedingungen zu schaffen, die passen. Ja? Also wenn ich jetzt beispielsweise, und da spreche ich auch von meiner Erfahrung aus der Zalando-Zeit, ein Lager habe, das ein etwas abgelegen ist, wo ich 1.000, 1.500, 2.000 Leute angestellt habe, dann müssen die da irgendwie hinkommen. Ja. Ja, in der Regel gibt es zu solch entfernteren Positionen keine standardisierten Busverbindungen. Ja. Das heißt, ich muss mich als Unternehmen darum kümmern. Ja. Und im besten Fall schaue ich mir dann auch an, wo natürlich meine Mitarbeiter herkommen und mache diese Busverbindung wirklich passend, dass mehr oder weniger der Mitarbeiter vor der Haustür abgeholt wird und dann rechtzeitig zu Schichtbeginn, ja, also auch zeitliche Abstimmung, da dann da ist. Ja. Da gibt es aber noch mehr Sachen. Ja. Also auch beispielsweise Blue Collar habe ich ja auch oft körperlich anstrengende Jobs.
Ja.
Ja. Das heißt, was passiert eigentlich mit Menschen, die dann entweder dauerhaft oder zeitlich befristet so eine körperliche Anstrengung nicht machen können, weil sie temporäres Rückenleiden haben oder weil sie ein permanentes Leiden haben. Das heißt, von Anfang an, und so haben wir das auch beispielsweise bei Fissmann in der Produktion gemacht, haben wir bewusst Bereiche geschaffen, in denen man keine körperliche Anstrengung hat, ja? Wo man eine sitzende Tätigkeit hat. Sodass wir im Endeffekt halt auch wenn jemand durch seine körperlichen Einschränkungen temporär oder dauerhaft in, ich sag mal, nicht mehr an der Linie standardmäßig arbeiten konnte, konnten wir trotzdem aber einen Arbeitsplatz anbieten und niemand hat den Arbeitsplatz verloren. Ja. Dann haben wir aus zwei Beispiele noch aus der Zalando-Zeit. Wir haben eine Schicht für Gehörlose angeboten. Ja. Das erfordert natürlich ein paar Umbaumaßnahmen. Also alles, was, wenn Gabelstaplerverkehr beispielsweise ist, dann ertönt, wenn der Gabelstapler fährt, rückwärts einen Ton als Warnsignal. Das muss dann natürlich alles als visueller oder als Vibrationsalarm mit einem Sender am Körper. Da muss man sich einfach mit auseinandersetzen.
Ja. Ja,
aber im Endeffekt haben wir da eine ganze Schicht etabliert. Und dann hatten wir da natürlich auch eine hohe Weiterempfehlungsrate, was einfach gut funktioniert hat. Auch bei Zalando, ein anderes Beispiel, in Erfurt haben wir eine sogenannte Mama- und Papa-Schicht für Alleinerziehende eingeführt, die zeitlich so abgestimmt war, dass man im Endeffekt vor Schichtbeginn sein Kind in die Kita bringen konnte und die Schicht war so zu Ende, dass man dann das Kind auch aus der Kita abholen konnte. Das war natürlich auch ein richtiger Renner, sag ich mal.
Ja, also da hüpft mir echt das Herz, wenn ich sowas höre, ne? Weil ich gucke immer auf die 3,7 Millionen, die fehlen. Und das sind doch genau die Ansätze, die wir brauchen, weil da sind ja Leute, die wollen vielleicht sogar arbeiten, aber die können nicht, weil sie alleinerziehend sind. Und die meisten Unternehmen, mit denen wir da reden, die sind eben nicht so, die denken nicht so nach vorne, wie du es tust oder jetzt bei Zalando gemacht hast. Da gibt es halt die fixen drei Schichten oder vier Schichten. Und dann passt das da rein oder nicht. Aber sowas anzubieten, das ist einerseits, finde ich, aus menschlicher Perspektive total wichtig, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, egal ob sie jetzt gehörlos sind oder eben alleinerziehend arbeiten zu können. Und aus Unternehmenssicht doch auch super. Und der Invest ist doch überschaubar. Natürlich macht man das nicht nur aus Selbstzweck, sondern die Investition da rein. Ja, hast du gesagt, da brauchst du die Vibration oder wahrscheinlich ist es auch aufwendiger, die Pläne umzustellen. Aber das, was man als Wert zurückbekommt, als Empfehlungsrate, als Menschen, die lange da sind und lange Wert stiften, das rechnet sich doch auch für einen CFO, oder?
Absolut. Also nicht nur, dass ich davon von tiefstem Inneren überzeugt bin, sondern wir können das auch nachweisen. Also auch beispielsweise die Fluktuationsrate ist in solchen Bereichen viel, viel geringer.
Mhm.
Ja? Also da arbeite ich natürlich auch damit, dass die Konkurrenz eben das meistens nicht macht, eine Mama-Papa-Schicht anzubieten.
Ja,
ja, aber wo soll ich denn hingehen als Alleinerziehender oder Alleinerziehende, wenn mir das kein anderer anbietet? Und was für mich dann darüber hinaus natürlich nochmal wichtig ist, wir sprechen ja ganz oft über das Thema Wertschätzung. Ja? Und wie zeigt man Wertschätzung und wie wird Wertschätzung wahrgenommen? Meine Erfahrung ist, dass genau wenn man sowas tut, ja, wenn man beispielsweise einen Produktionsbereich mit optischen Signalen ausrüstet, dass von Gehörlosen dort gearbeitet werden kann, das ist die Urform von Wertschätzung.
Klar.
So mehr geht nicht.
Und,
und das ist auch das, was man von den Menschen zurückbekommt. Ja? Und Das heißt also, ich bin eigentlich immer aktiv auf der Suche nach genau solchen Möglichkeiten, wo man was machen kann. Ja.
Richtig schön und richtig super konkrete Beispiele. Also du hast gesagt, der Shuttle-Service, du hast gesagt, das Anbieten von weniger körperlich anstrengenden Arbeiten, vielleicht temporär auch. Und du hast gesprochen von der Anpassung an die Bedürfnisse von bestimmten Zielgruppen, um ihnen einfach ja, bei euch einen für sie passenden Arbeitsplatz zu ermöglichen. Richtig schöne, konkrete Beispiele. Vielen Dank fürs Teilen. Wir sprechen ja in dem Podcast von Erfolgsgeschichten, so heißt er. Aber wie wir auch im Intro sagen, wollen wir auch gerne von Fuck-Ups profitieren. Hast du Beispiele im Kopf, wo du sagst, wir haben versucht, einen unattraktiven Standort attraktiv zu machen, es hat aber überhaupt nicht funktioniert und das sollte jemand anders, dieses Fuck-Up kann sich vielleicht jemand anders sparen?
Naja, also auch da müssen wir wieder vielleicht auch unterscheiden, sprechen wir jetzt über eine individuelle Situation, wo wir einen Kandidaten geholt haben und das hat dann halt nicht funktioniert, oder haben wir grundsätzlich strukturell Probleme nicht gesehen und haben dadurch das Fuck-up produziert. Ersteres, natürlich ist es immer wieder vorgekommen, dass wir eben die Bedürfnisse von Mitarbeitern auch nicht richtig in dieser Anfangsphase erkannt haben. Ja, also ich erinnere mich an eine Situation, auch aus der Fissmann-Zeit, wo ich wusste, dass einfach der Partner des Kandidaten unheimlich stark an Heimatort verwurzelt ist und dass es wirklich schwierig wird, dann so einen herausfordernden Job, der vielleicht auch nicht immer mit 40 Stunden machbar ist, dass das einfach schwierig wird. Kombination dann auch noch irgendwie Kinder im so Alter, im jugendlichen Alter, wo man natürlich auch als Familie gerne zusammen ist. Wo wir dann letzten Endes nach relativ kurzer Zeit den Kandidaten wieder verloren haben. Ja, also das ist so dieses, ja, man ist halt nicht da frei von. Ja, man wünscht, man hat lange gesucht. Ja, ich denke, viele kennen das. Man hat lange gesucht, man hat einen Kandidaten, der passt menschlich, der passt fachlich. Und dann hat man so im Hinterkopf schwingen, ja, ob das mit der Familie hinhaut. Ach, wir versuchen es mal. Und dann hat es halt nicht geklappt. Und ganz ehrlich, häufig, wenn ich im Nachhinein reflektiere, konnte ich das vorhersagen, dass das nicht klappen wird. Ja? Das heißt also, dieses, man muss sich immer wieder selber ermahnen, ja, diese Zeichen dann halt auch nicht zu ignorieren, sondern einfach dann auch sagen, okay, dann müssen wir vielleicht noch mal eine Runde drehen und einfach noch ein Stückchen länger suchen. Ja?
Aber in die Falle sind wir auch schon getappt. Ne? Ich glaube, das kennt jeder, deswegen werden sich da wahrscheinlich viele Hörerinnen wiederfinden. Wenn man denkt, es passt alles, bis auf eine Sache, dann hat man so das Gefühl, ach komm, wir versuchen es. Und wie oft hatte ich schon, dass ich danach dachte, wir wussten es doch beide vorher. Und das tut natürlich dann auch wieder doppelt weh, aber ja.
Ja. Also ehrlich zu sich selber sein eigentlich.
Ehrlich zu sich selber sein, das ist ein Ding. Und das Zweite, das Generelle eher, das hängt ganz stark mit der Unternehmens- und besonders mit der Führungskultur zusammen. Ja, ich bin bereit, oder meine Erfahrung, was ich gelernt habe, Menschen sind bereit, auf Komfort zu verzichten, was den Arbeitsort angeht, wenn sie in einem tollen Team mit einem tollen Chef arbeiten. Mhm. Ja? Menschen sind aber überhaupt nicht bereit, diesen Komfort auf sich zu nehmen, wenn das Team nicht passt und der Chef auch nicht passt. Ja. Ja? Das heißt, es hat ganz, ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun, eben an diesen Standorten auch erfolgreich hiren zu können. Mhm.
Das haben wir ganz oft bei Unternehmen, die viele, viele Standorte haben, gerade im Bereich Retail. Ne? Und wie oft ich da an den Punkt komme, dass sie sagen, naja, die Leute verlassen uns wegen der Führungskraft, wegen dem Niederlassungsleiter. Ja. Ne? Und ich habe da jetzt auch kein Wundermittel, um das zu lösen. Aber wie geht man das denn strukturell an? Also da habe ich einfach zu wenig Ahnung von. Ne?
Also wenn man sich dann einfach die Führungskräfte anschaut, die nicht kulturell passen, dann muss man ganz oft sagen, dass sie einfach falsch geheiert wurden. Ja. Ja, also das heißt, ein Punkt ist für mich, Interviewtraining zu machen für Hiring Manager. Auch das ist, was ich standardmäßig für alle, die bei uns interviewen, anbiete. Haben wir ein Training aufgesetzt, wie schaue ich einfach, welche Werte ein Mensch hat und ob diese Werte zu unseren Werten passen. Dann ist aber natürlich auch, dass ich aktiv nach Leuten suche, die oder Führungskräfte suche, die als Role Model dienen. Mhm. Ja, also die, bei denen das besonders cool ausgeprägt ist, die eine tolle Teamkultur haben, die einen tollen Führungsstil haben und einfach versuche, dass die bei uns noch mehr Gewicht bekommen. Ja, weil so, also Kultur bildet sich natürlich auch ein Stück weit, dass sie gelebt und nachgeahmt wird.
Ja. Ja.
Und das ist eine zweite Sache, auf jeden Fall, wie ich daran gehe.
Super.
Sehr gut. Wir kommen langsam zum Ende unserer Podcast-Aufnahme. Ich versuche noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben. Und bitte ergänzt mich. Also wir haben darüber gesprochen, Talentakquise an unattraktiven Standorten in der Ansprache, wenn wir jetzt mal so durch den Cycle in der Candidate Journey sprechen, in der Ansprache selber ist auf jeden Fall wichtig, erstmal nach außen zu zeigen, zu tragen, welche Benefits es gibt, damit man die Leute überhaupt erstmal erreicht für die Standorte, aber auch das Thema direkte Ansprache, Direct Sourcing, um für unattraktive Standorte überhaupt mal eine Awareness zu bekommen. Und wir hatten das Thema, vielleicht verschiedene Standorte einfach anzugeben, wenn es möglich ist, und zu schauen, schafft man es vielleicht, Leute von A nach B zu shiften. Das war so ein bisschen die Ansprache. Und dann im Auswahlprozess selber, hattest du gesagt, bei White Collar geht es vor allem darum, individuell die Benefits anzupassen an die Person. Weil die Benefits an sich erstmal jetzt nicht unbedingt zu den Bedürfnissen passen müssen, sondern eher zu schauen, was ist der Person wichtig und wie können wir das passend machen. Und bei Blue Collar, hattest du gesagt, geht es natürlich darum, ja ganz konkret zu verstehen, was sind die Anforderungen der Person? Ist es vielleicht die Anreise zum Arbeitsort, da einen Shuttle-Service anzubieten? Sind es vielleicht bestimmte Voraussetzungen, die Person hat, gehörlos, alleinerziehend? Wie kann man da es passend machen? Wir hatten Unterstützung bei körperlichen Arbeiten, mehr mit Hilfsmitteln arbeiten. Das sind so Benefits, die da funktionieren.
Genau. Also ich würde vielleicht nochmal sagen, auf den White-Color-Bereich ist es die maßgeschneiderte Lösung, gebraucht wird. Und auf den, wenn ich in den Blue-Color-Bereich, dann ist es eigentlich das strukturelle Setup,
das
ich bereitstellen muss.
Ja, super.
Das finde ich super. Und da würde ich auch nochmal sagen, weil bei der individuellen Lösung hat es bei mir nochmal voll Klick gemacht, drauf zu gucken, was ist der aktuelle Status und wo möchte jemand hin, ne? Um zu gucken, ob man gemeinsam auf die Reise gehen kann. Ich glaube, das ist dann so ein individuelles Lebenspaket, was gut funktionieren kann bei White Collar.
Ja.
Und um Fuck-Ups zu vermeiden, hast du empfohlen, erstens ganz ehrlich zu sich selber zu sein, wenn man frühzeitig weiß, das könnte nicht passen, dann lieber noch weitersuchen. Das war das Erste.
Absolut, absolut.
Und das Zweite war,
bei den strukturellen Themen.
Nein, Unternehmenskultur. Genau, das Zweite war, eine Kultur zu bauen, wo auch an unattraktiven Standorten die Leute vielleicht sagen, ja, aber das Team ist so cool und die Führungskräfte sind so gut trainiert, dass sie da bleiben wollen.
Genau. Absolut,
ja, genau. Das war so das. Wenn wir jetzt nochmal so abschließend, wenn du jetzt eine Message in die Welt senden könntest an alle CHROs, die an unattraktiven Standorten rekrutieren müssen, was würdest du ihnen empfehlen, wenn du nur so eine Sache... Ein wichtigstes Learning.
Ja, also das wichtigste Learning ist, und da mache ich den Bogen zum Anfang, wo ich gesagt habe, aus Unternehmenssicht möchte ich eigentlich den Mitarbeiter haben, der sich voll für das Unternehmen aufopfert und persönliche Belange immer hinten anstellt. Aus Mitarbeitersicht möchte ich ein Unternehmen haben, das Rücksicht auf meine persönlichen Belange nimmt. Und die Erkenntnis daraus ist, dass es nicht das eine oder der andere der richtige Weg ist, sondern meine Erfahrung ist, dass sich beides auch gut miteinander verbinden lässt, unter der Voraussetzung, dass man miteinander spricht und Erwartungsmanagement macht.
Das finde ich super. Und das klingt so einfach und das ist eine super Botschaft für euch da draußen, weil viele übersehen das. Und wenn man das beherzigt, glaube ich, dann ist man genau in dem Punkt, wo man eine Win-Win-Situation schaffen kann.
Genau.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Steffen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, die Zeit ist wieder viel zu schnell vorbeigegangen.
Ja.